Predigtextlesesessions aus Matthäus 7, die Verse 21 bis 29. Das ist der letzte Abschnitt der Bergpredigt. Jesus spricht dort zu seinen Jüngern. Er sagt: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Herr, segne du uns Reden und Hören. Amen. Liebe Geschwister, eine lebendige, echte Glaubensbeziehung zu Christus, die kann durch nichts und niemand umgeworfen werden. Da hat man sprichwörtlich auf Fels gebaut. Jesus sagt, dass dieser Felsenglaube auf zwei Arten eine Probe durchlaufen wird. Zum einen wird er erprobt werden, wenn mir im Leben der Wind um die Ohren pfeift und ich in Not, Krankheit, Schuld und anderes hineingerate. Zum anderen wird er erprobt werden, ganz am Schluss, an jenem großen Tag, wenn alle vor Jesus treten müssen. Wenn ich dann vor meinem Richter stehe und er mich annimmt oder verwirft. Und Jesus sagt, echter Glaube wird beide Proben bestehen. Jetzt im Leben und dann einmal. Da brauche ich überhaupt keine Angst zu haben. Lasst uns nun miteinander zunächst eine Bauinspektion machen und den festen Grund untersuchen, auf dem wir unser Leben bauen können. Bauen ist ja immer so eine Sache. Als wir jetzt im Urlaub waren, da wurde hinter unserem Haus gebaut und da ist wirklich sehr sandiger Untergrund dort an der Kiste und die mussten alle möglichen technischen Maßnahmen machen, um da zu pumpen und das zu befestigen. Man kann sich gar nicht ausdenken, was passieren würde, wenn da geschludert wird und dann die Häuser wegbrechen irgendwann. Ja, lasst uns schauen, wie wir festen Grund finden und wie wir ihn auch von gefährlichem, sandigen Untergrund für unser Leben unterscheiden können. Erstens, echter und eingebildeter Glaube. Ja, Jesus redet hier in der Tat klipp und klar davon, dass es einen vorgetäuschten oder eingebildeten Glauben gibt. Ein wirklich sandiger Untergrund, auf den mancher sein Leben baut. Bevor wir über den Felsenglauben reden, müssen wir auch das offen ansprechen. Nicht, dass man dadurch die Reihen gehen könnte und sich gegenseitig den Glauben zu- oder abspricht, das Herz kennt Gott allein. Dennoch sollte jeder selbst gut prüfen, worauf er sein Leben gebaut hat. Da ist falscher Glaube eigentlich noch gefährlicher als überhaupt kein Glaube. Ja, wie gut hat es hier der Atheist, möchte man sagen. Der Atheist weiß, dass er nicht glaubt. Er weiß, dass er auch nicht glauben möchte. Ein eingebildeter Glaubender dagegen denkt, es ist mit ihm und Gott alles in Ordnung. Manchmal will er noch andere von seiner Frömmigkeit überzeugen. Er geht in die Kirche, redet von seinem Herrn, bis das böse Erwachen kommt und Jesus sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Es ist gut, dass Jesus hier sehr nüchterne und praktisch anwendbare Warnschilder aufstellt. So als ob auf diesem Baugrund hier und dort steht, Vorsicht vor sandigem Untergrund. Schauen wir zuerst mal, was Jesus nicht sagt. Jesus fragt hier nicht, ob ich eine tiefe Liebe und Hingabe zu ihm empfinde, ob ich mich ihm beständig nahe fühle, ob ich allezeit inbrünstig bete. Nebenbei bemerkt, ich glaube auch nicht, dass Jesus das meinte in dieser berühmten Begebenheit, als der Petrus wieder zu ihm zurückkam nach seiner Verleugnung. Und dann begegneten sie sich und Jesus fragte ihn, hast du mich lieb? Ich glaube nicht, dass Jesus das hier meinte, dieses Empfinden. Du empfindest oft nichts für deinen Herrn, ich auch nicht immer, leider, obwohl er es wirklich wert ist. Aber darum ist dein Glaube noch lange nicht unecht. Jesus sagt auch nicht, du musst in beständigem Sieg über deine Sünden leben. Du hast oft Niederlagen. Ich auch. Obwohl wir unserem Herrn damit viel Kummer machen. Aber darum ist dein Glaube noch lange nicht unecht. Jesus sagt hier, dass in das Himmelreich diejenigen kommen, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was ist denn der erste und wichtigste Wille Gottes, seit Jesus gekommen ist? Der wichtigste Wille ist, dass ich mein Vertrauen ganz und gar auf Jesus setze und sonst auf nichts, wirklich auf nichts, nicht auf mich selbst, nicht auf meine Frömmigkeit. Wie sagt Jesus an einer anderen Stelle, Johannes 6, das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und glaubt an ihn, setzt sein Vertrauen auf ihn. Viele Menschen finden deshalb nie zu echten Glauben, weil sie sich für ihr Seelenheil, für ihre Beziehung zu Gott, weil sie sich da immer noch etwas erarbeiten wollen. Das ist oft sehr unterschwellig, was da noch mitschwingt, manchmal gar nicht so ausgesprochen. Die finden dann bestenfalls zu einem Jesus und etwa Jesus und meine Entscheidung für ihn oder Jesus und meine Hingabe an ihn oder Jesus und meine Dienstbereitschaft. Jesus verteilt kein Und an dieser Stelle. Wer sich da nicht radikal selbst verleugnet und aller selbstgemachten Frömmigkeit absagt und spricht Jesus allein, das ist genug, der wird kaum zu einem echten Glauben finden. Auch wenn er sich sagt, habe ich nicht dies und das in seinem Namen getan? Ja, das ist der erste Wille unseres Vaters im Himmel, dass wir, wenn es um unser Seelenheil geht, alle unsere eigenen frommen Werke verleugnen und unser Vertrauen auf Jesus setzen, auf sonst nichts. Jesus sagt uns speziell hier aber noch etwas anderes. Als er den falschen Gläubigen die Tür weist, da sagt er: Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir verstehen unter Übeltätern wohl so Verbrecher oder so etwas. Es ist manchmal gut, die ursprüngliche Bedeutung aus dem Originaltext zu kennen. Wörtlich sagt Jesus hier: Weicht von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Und Gesetzlosigkeit, das meint hier ein ganzes Lebensprogramm, das sich nicht mehr um Gottes Gebote schert. Was ist Gesetzlosigkeit? Wie können wir das für uns verstehen? Also Gesetzlosigkeit bedeutet nicht, dass ich nie sündige. Jeder echte Christ sündigt. Manche Sünde tut er sogar immer wieder und leidet dann gewöhnlich auch darunter, dass es schon wieder passiert ist. Nein, ich will es mal ganz krass ausdrücken, obwohl das bei vielen nicht so konsequent ausgelebt wird. Krass ausgedrückt heißt Gesetzlosigkeit, dieses Lebensprogramm, dass ich mir sage, ich habe ein Recht darauf, mein Leben selbst zu bestimmen. Und Gott, der darf mir nur so weit hereinreden, wie ich das will. Ich entscheide, was von Gottes Geboten heute noch zeitgemäß ist und was nicht. An der Stelle kommt dann oft das Gefühl ins Spiel heutzutage. Ja, wenn mein Gefühl mir sagt, dass mein Tun und Lassen richtig ist, dann kann ich ja nicht verkehrt liegen. Da kann ich ja im Zweifelsfall, im Extremfall sogar Gottes Namen missbrauchen, meine Eltern verunehren, Ehe brechen, stehlen, lügen und so weiter. Mein Gefühl, das kann mich doch nicht täuschen. Sicher hat die Wissenschaft auch schon festgestellt, dass manches aus Gottes Wort ja heute gar nicht mehr so gelten kann wie in den alten Zeiten. Leider breitet sich diese Einstellung auch in den Kirchen immer weiter aus, gibt es eigentlich in allen Kirchen, leider auch unter Theologen. Aber da kann ich Kirchenmitglied sein, da kann ich inbrünstig singen, wie wunderbar Gottes Liebe ist. Mit einem Lebensprogramm der Gesetzlosigkeit, da zeige ich selbst, mir kann ja gar nicht der Geist Gottes und echter Glaube wohnen. Das passt nicht zu so einem Lebensprogramm. Weicht von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Das hat Jesus dazu zu sagen, kurz und bündig. Nun, ich denke, wir haben jetzt nach den verschiedenen Seiten auch den Baugrund untersucht, die Warnschilder inspiziert, vor allem gesehen, es kommt darauf an, allein auf Jesus zu vertrauen, auf sonst nichts. Gottes Wort und Gebot ernst nehmen, und zwar das ganze Wort Gottes, das ist in der Tat ein fester Grund. Wir wollen jetzt betrachten, wie auch in der Not ich auf so einem Grund ganz fest stehen kann. Ja, zweitens fester Untergrund auch in der größten Not. Es ist schon betrüblich, manchmal auch erschütternd, wenn man sieht, in was für Not gläubige Menschen geraten können. Es gibt Krankheiten schier ohne Ausweg, Gott scheint die Gebete nicht zu hören. Es gibt auch unter Christen seelische Nöte, die einen zur Verzweiflung treiben. Es gibt Schuld, indem man sich immer tiefer verstrickt hat und man sieht nicht, wie man herauskommt. Es gibt alles auch in unseren Gemeinden, offen oder verborgen. Mancher kennt es auch aus eigener Erfahrung, solche Nöte. Das Bild, das Jesus hier verwendet, zeichnet es gut nach. Sein Haus mitten in einem schweren Unwetter, Sturm, Regen, wie eine Wasserflut vom Himmel. Man kann sich vorstellen, wie die Bewohner des Hauses da drin sind, vielleicht ängstlich aus den Scheiben herausgucken, was jetzt passieren wird. Vor ein paar Jahren gab es ja sowas auch im Osterzgebirge. Da haben die Fluten richtig Bauwerke eingerissen. Wer das gesehen hat, sah schlimm aus. Jesus sagt, wer meine Rede hört und tut sie, also wer eben in einer echten Glaubensbeziehung zu Jesus lebt, der muss sich nicht fürchten. Dieses Glaubenshaus wird nicht einstürzen. Das kann doch gar nicht sein, wirst du vielleicht einwenden. Ja, ich kenne doch den oder die. Die haben ein schweres durchgemacht und dann, liebe Geschwister, ich habe sowas auch schon gehört. Jemand sagte mir, also seit damals, seit mir das zugestoßen ist, da kann ich einfach nicht mehr glauben. Also Geschwister, das kann ich nun einfach nicht glauben, wenn ich sowas höre. Wo gibt es in der Bibel ein einziges Beispiel, dass ein wirklich gläubiger Mensch seinen Glauben verloren hat, weil er in Not geraten ist, weil er in Schuld verstrickt ist? Wo gibt es denn sowas? Und die Bibel ist sehr ehrlich. Sie spricht darüber, dass gläubige Menschen weinen. Sie sind in tiefer Verzweiflung. Sie erleben Gottes Schweigen. Sie werden schuldig und empfinden die drückende Last eines schlechten Gewissens. Sie werden todkrank wie Hiob und hadern mit Gott. Sie werden ins Gefängnis geworfen. Wie Josef, wie Jeremia, wie Paulus. Nein, die Bibel verschweigt nichts von all den inneren und äußeren Nöten, in die auch gläubige Menschen geraten können. Aber wo sagt mir ein einziges Beispiel, dass ein solcher Gläubiger seinen Glauben verloren hat? Wo? Man mag noch Judas anführen, diese große Ausnahme in der Geschichte Gottes. Jesus nennt ihn einen Sohn des Verderbens, Johannes 17. Ihn umgibt ein großes, dunkles Geheimnis. Ob wir ihn wirklich als Beispiel anführen können? Aber sonst, wie sagt Jesus über die anderen Jünger, solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Und hier sehen wir wieder dieses Geheimnis, was über diese Ausnahme liegt. Ich habe sie bewahrt. Und man könnte viele ähnliche Stellen anführen. Wir haben ja hier auch in den Bibelstunden immer wieder über den Erwählungsratschluss Gottes gesprochen, wie das zugeht. Wenn ein Mensch gläubig geworden ist, wenn du gläubig bist, dann hat das Gott schon lange geplant, seit Ewigkeiten, dass er dich haben wollte. Und dann hat er seine Pläne durchgeführt. Und wie keiner, dem er echten Glauben geschenkt hat, wie der verloren gehen kann, weil Gott seine Pläne nicht umwirft. Das ist gewissermaßen die theoretische Seite. Hier drückt Jesus praktischer aus, bildhafter. Er sagt, wer sein Leben wirklich auf Jesus und sein Wort gebaut hat, der hat den stabilsten Baugrund überhaupt unter den Füßen. So etwas gibt es in der ganzen Welt nicht. Ein Fundament, das auch der stärkste Sturm, die heftigsten, wie heißt es manchmal im Wetterbericht, sintflutartigen Regenfälle, die das nicht einreißen können. Wie sagt Jesus seinen Jüngern an einer anderen Stelle, Lukas 12, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht. Nein, diese Angst sollen wir nicht haben. Auch nicht in großer Not und Schuld. Er lässt mich nicht. Wie könnte ich da meinen Glauben verlieren? Ein drittes und letztes fester Grund, sogar wenn mir die Glaubensgewissheit fehlt. Ja, genauso wie es Menschen gibt, die denken, dass sie glauben, die sich da ganz sicher sind, aber Jesus kennt sie in Wirklichkeit gar nicht. Ebenso gibt es andersherum auch Menschen, die sind sich ganz und gar unsicher über ihren Glauben. Innerlich zerrissen und voller Zweifel. Und dennoch in der Hand Jesu so sicher wie in Abrahams Schoß. Das ist eine große Not. Wir haben allerdings auch große Beispiele aus der Kirchengeschichte, die diese Not durchgemacht haben. Luther, Spurgeon, andere, die auch über diese Art von Anfechtung etwas zu sagen wussten. Und da will ich als Trost sagen, nimm das bitte mit heim. Ich kann auch ohne Glaubensgewissheit im Glauben stehen. Ich kann auch ohne Glaubensgewissheit im Glauben stehen. Ja, man muss diese beiden Dinge gut auseinanderhalten. Gewissheit und Glauben. Jesus sagt hier nämlich nicht, wer sich meiner gewiss ist, wer keinerlei Zweifel hat, der hat auf Fels gebaut. Sondern er sagt, wer meine Rede hört und tut, der ist der kluge Mann. Es ist normalerweise so, wenn ein Mensch in diese Art von Anfechtung gerät und seine Glaubensgewissheit verliert, der hat meist nicht die falsche Vorstellung, er könnte noch etwas zu seiner Erlösung beitragen. Der will auch meistens nicht gegen Gottes Wort rebellieren oder will auch nicht die Bibel mit klug ausgedachten Zweifeln zerpflücken, sondern er sehnt sich nach Gottes Nähe. Vielleicht wie im Psalm 42, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Wenn ich mich hier nach dem Wort Jesu einfach mal so ganz stur und wortwörtlich richte, manchmal ist das ganz gut, so einfach geradeaus, dann möchte ich einen vielleicht ungewöhnlichen Rat weitergeben, wenn du in so eine Anfechtung deiner Glaubensgewissheit gerätst. Ich würde dir raten, dann tu einfach so, als ob Jesus für dich da ist. Ja, du kannst sein Wort lesen und hören, auch wenn du nichts von ihm spürst. Du kannst seinen Willen tun, auch wenn du nichts dabei fühlst. Und dann hast du auf Fels gebaut. Wir werden nicht durch unsere Glaubensgewissheit bei Jesus gehalten. Wenn wir am jüngsten Tag vor Jesus stehen, wird er uns auch nicht nach unserer Glaubensgewissheit fragen. Das ist nicht das Erste. Wir werden gerettet durch den Glauben. Das ist ein gewaltiger Unterschied. So muss man Gewissheit und Glauben gut auseinanderhalten. Ursache und Wirkung, Feuer und Rauch. Das eine ist etwas anderes als das andere. Die Glaubensgewissheit ist eine sehr wünschenswerte Begleiterscheinung des Glaubens. Ja, sogar noch mehr. Wir sollen danach streben, wir sollen sie suchen. Wir sollen unsere Berufung und Erwählung festmachen. Das sagt Petrus, 2. Petrus 2. Das ist wahr. Aber die Gewissheit ist nicht der Glaube selbst. Und dann? Ja, dann mag man in der Not beten wie die Liederdichterin. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Nein, eine echte, lebendige Glaubensbeziehung zu Christus, die kann wirklich durch niemand und nichts umgeworfen werden. Da haben wir wirklich auf Fels gebaut. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns Mut machst in allen Lebenslagen, besonders dann, wenn es hart auf hart kommt, danken wir dir, dass wir bei dir fest und sicher geborgen sind, dass wir unser Leben auf dich bauen können. Herr, lass uns doch daran festhalten. Wir wollen dich bitten, auch gerade für die Geschwister, die vielleicht gerade durch solche Nöte gehen, wo ihnen die Gewissheit abhanden gekommen ist. Herr, dass du doch gerade ihnen besonders nah bist, sie festhältst. Herr, wir wissen, dass sie nicht aus deiner Hand fallen können. Und wir wollen sie dir anbefehlen, dass du der Anfechtung ein Ende machst. Herr, wir wollen dich aber auch bitten, dass du uns vor falschem Trug und Schein bewahrst, dass wir gut den echten und den nachgemachten Glauben voneinander unterscheiden können. Herr, da bitten wir dich auch für unser Zeugnis, für die Verkündigung in der Kirche, dass da doch immer wieder ein klares Wort gesagt wird. Herr, auch heute bitten wir ganz besonders für unsere Kranken, dass du dich über sie erbarmst. Herr, wir denken an die, die am Leib krank sind, aber auch an die, die an der Seele krank sind. Herr, erbarm du dich über sie. Du kennst alle Nöte, auch verborgene Nöte. Was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.